David Zabel ist Gründungsmitglied von Roots Against Racism in Sports, Vorsitzender des Kulturbeirats Kassel und Gründer der Straßenfußballinitiative Streetbolzer e.V. Wir sprechen in der heutigen Folge über Gemeinsamkeiten von Fußball und Kultur und warum beide so wichtig sind für die Demokratie. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 116 von Flutlicht an. Mein Gast heute ist David Zabel und wir wollen sprechen über Sport, Kultur und Bildung und was das alles miteinander zu tun hat und was er mit all dem zu tun hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Mara, ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Wir haben uns mal kennengelernt bei einer Veranstaltung in Wiesbaden. Und zwar wurde da diskutiert und gesprochen über das Buch von Ronny Blaschke, das du auch vorgeschlagen hast im Anschluss für den bei der Deutschen Akademie für Fußballkultur als Fußballbuch des Jahres. Und ganz ungeplant würde ich jetzt damit einfach mal einsteigen. Und zwar erzähl doch vielleicht gerne mal, was dieses Buch beim Lesen mit dir gemacht hat und warum das für dich so eine Bedeutung hat.
Okay, ja, genau. Das hängt ja auch so mit der Veranstaltung dann in Wiesbaden zusammen. Ich bin mit der Akademie für Fußballkultur schon über 10 Jahre in Verbindung. Wir haben 2015, das heißt eine von mir mitbegründete Organisation namens Streetbolzer, hat 2015 den Fußballbildungspreis der Deutschen Akademie für Fußballkultur gewonnen. Und ich wurde 2025 dann, 24 war es, 24 gefragt, ob ich in die Jury fürs Fußballbuch des Jahres kommen möchte. Und mir war sofort klar, welches Buch ich auf jeden Fall nominieren werde, weil dieses Buch, ja, diese Lesereise, die es ja auch eigentlich ist, ne, wirklich die Muster offenlegt des Rassismus, gegen den ich auch schon mit meinen Organisationen sehr lange kämpfe und das einfach auch mal eine ganz große Studie ist, auf die man immer verweisen kann und die besten Bücher, ja, und als Ally schreibt man wirklich auch immer die besten Bücher und Ronny ist ein super Ally, wenn es die Diskursräume erleichtert und man immer wieder auf etwas zeigen kann und sagen kann, guck mal, da ist es belegt übrigens, Racist Stacking ist echt, das bilden wir uns nicht ein. Und hier ist auch nochmal ein Zusammenhang vom anderen Ende der Welt. Das ist ja so schön, dass es so eine globale Bestandsaufnahme ist. Kann man ja auch die globalen Zusammenhänge des Kolonialismus sehen und Rassismus auf Kolonialismus zurückzuführen. Spielt dann wiederum dir in die Karten, wenn du erklären möchtest, dass das ja nicht individuelle Einzelfallzusammenhänge sind, sondern dass Rassismus ja auch immer im Kolonialismus begründet liegt. Und dafür bin ich dem Buch und Ronny sehr, sehr, sehr dankbar.
Und das Buch, das haben wir jetzt gar nicht gesagt, heißt Spielfeld der Herrenmenschen. Und mir ist das jetzt direkt, als wir das Gespräch angefangen haben, wir haben auch schon ein längeres Vorgespräch geführt, haben auch heute vor der Aufnahme schon ein bisschen gesprochen, nochmal im Zusammenhang damit eingefallen, dass wir sprechen ja in allen Gesellschaftsbereichen, aber im Fußball auch auf eine sehr deutliche, erkennbare Art, finde ich, über unterschiedliche Formen von Rassismus, nämlich einmal eben sowas, was man vielleicht unter Alltagsrassismus so subsumieren kann und dann aber eben auch den strukturellen. Und der strukturelle, also dass man beispielsweise auf dem Spielfeld eben Menschen mit ganz unterschiedlichen Herkünften hat, aber in den Führungsetagen so gar nicht, den kann man eben auch ja, in direkter Linie zu kolonialen Strukturen eben zurückverfolgen. Und da schauen wir später vielleicht noch mal ein bisschen genauer dran. Ich hatte dir im Vorfeld schon gesagt, ich würde am Anfang gerne ein bisschen darüber sprechen mit dir, was du als Person schon alles mitbringst. Und ich verlinke den auch in den Shownotes allen HörerInnen nur empfehlen, sich auf jeden Fall auch die Folge des sowieso tollen Podcasts Halbe Kartoffel anzuhören, als du damals zu Besuch warst. in der ihr auch sehr schön darüber sprecht, dass du quasi ein doppelter Ossi bist, sozusagen. Kannst du das vielleicht den HörerInnen erklären, was damit gemeint ist?
Okay, ja, natürlich. Also ich bin in der DDR geboren, 1986 in Wernigerode, das liegt im Harz in Sachsen-Anhalt. Dort bin ich Sohn einer ostdeutschen Mutter und eines Vaters, der aus Sambia stammt, geworden. Sambia, Ostafrika, also eigentlich East African, East German Identität. Natürlich, wie so viele Afrodeutsche und Afroostdeutsche Identitäten, ohne Vater aufgewachsen, tatsächlich bei dem weißen Teil meiner Familie, beim ostdeutsch sozialisierten Teil meiner Familie, von meinen Großeltern großgezogen, Opa Sudetendeutscher, Oma aus Magdeburg, und das war eine sehr, sehr schöne Mischung, die ich mitbekommen habe. Und ich bin so in so einer ostdeutschen Plattenbausiedlung aufgewachsen. Also jetzt nicht das Wernigerode, das man von den Postkarten und vom Urlaub kennt, sondern die Platte, in der ich gewohnt habe mit meinen Großeltern und Onkel, Tante waren auch ganz viel an meiner Erziehung beteiligt. Und ich sage immer ganz gerne, ich bin ein soziales Projekt, deswegen mache ich auch soziale Projekte. Und aber ganz viel Liebe und auch eine schöne Kindheit gehabt, die natürlich vorrangig auf dem Aschebolzplatz am Kastanienwäldchen in der Siedlung Burgbreite stattfand. Und da war ich wirklich in der Grundschulzeit ein klassisches Bolzplatzkind. Also wirklich fast jeden Tag war ich da. Und am Wochenende auch. Vormittags, Mittagessen, nachmittags. Also das klassische Bolzplatzkind mit offenen Knien und staubzerfetzt sitze ich da sonntags am Kaffeetisch. Und meine Oma gefällt es nur so semi.
Aber ein schönes Bild. Kannst du sagen, hast du als Kind schon natürlich jetzt dann nicht über den Intellekt in so einem Alter, aber so emotional verstanden, was dieser Bolzplatz bedeutet?
Nee, ehrlicherweise nicht, muss ich sagen. Ich bin immer so ein bisschen hin und her getingelt durch die Siedlung, bevor ich wirklich den Bolzplatz ausfindig gemacht habe. Und da gehört ja auch erstmal Mut dazu, drauf zu gehen. Da braucht man erstmal eine kleine Gruppe von Freunden, so als, keine Ahnung, Erstklässler, Zweitklässler. Und dann, wenn die Großen kommen, ist man ja sowieso weg. Und das war eigentlich so das Erste, was ich jetzt retrospektiv zumindest feststelle, dass man sich dem ganzen Rassismus, hab's ja auch bei Frank im Podcast gesagt, dein Problem sind, dass es keine normalen Idioten gibt in den 90er Jahren. Ja, alle Vollidioten sind auch immer rassistische Vollidioten. Und unter den Jugendlichen gibt es dann halt mal jeder Fünfte, jeder Vierte ist da ein Vollidiot, und dementsprechend macht er sich auf deine Kosten lustig. Und ich habe dann aber mit meinen Freunden, wir hatten eine sehr intakte kleine Bolzplatzgruppe, wir haben uns dem dann immer entziehen können und habe dann einfach zwischen den Wäscheleinen in der Plattenbausiedlung unten im Tal, möchte ich es jetzt mal nennen, weitergespielt. Und ja, so richtig erfasst habe ich den Wert nicht, aber es gab so Momente, wo ich, glaube ich, damals auch schon gewertschätzt habe, wie krass mich das einfach auch verbindet. Ne? Wie, was für ein Selbstverständnis das war, wenn ich mal nicht wusste, ob irgendwer irgendwo ist, dann war eigentlich auf dem Bolzplatz meistens jemand von meinen Kumpels. Und das war immer so ein ganz, ganz wichtiger Ort für mich, um anzudocken und um auch drin zu sein. Ja, mich kannten dann irgendwie alle, und ja, waren wirklich die schönsten Zeiten waren eigentlich immer vormittags, bevor die Jugendlichen kamen. Die hatten wir eigentlich immer vormittags. Da konnten wir immer für uns sein, da konnten wir uns ins Spiel fallen lassen. Und als Kind spielt man ja auch immer Sachen nach. Ne? Man hat ja dann so die mit Anfang 90er nachgespielt. Ich als BVB-Fan war dann natürlich immer Julio César, ne? Und obwohl ich Stürmer war. Aber ja, man hat dann immer so die Fußballstars imitiert und wollte möglichst brasilianisch zu der Zeit auch rüberkommen. Wo ich dann das erste Mal so ein leichtes, ja, so ein Zugehörigkeitsding gefunden habe, weil Schwarzsein ist dir halt auch oft im Weg, oder immer wenn dein Schwarzsein identifiziert wird, ist es nicht mit Wertschätzung, sondern immer wenn du daran erinnert wirst, anders zu sein, hängt es damit zusammen, dass du irgendwie erniedrigt wirst oder anders bist oder jemand unsensibel ist, einfach nur, ne, nach heutigen Kenntnisstand natürlich irgendwelche unsensiblen Begriffe für irgendwelche Schaumküsse
Ja.
raushaut und die Joga Bonito Brazilian Fußballzeit, die ja dann münden sollte in einen BVB, der 2002 mit weiß ich, fast der Hälfte der Startaufstellung an schwarzen Spielern und auch vielen Brasilianern Meister werden sollte. Da habe ich mich sehr stark wiedergefunden. So in diesem Zwischenzeitraum zwischen der WM in den USA, die ja dann auch Brasilien gewonnen hat, und der Meisterschaft Brasília Dortmund 2002 vom BVB. Da konnte ich sehr viele Identifikationsfiguren finden. Unter anderem natürlich auch meinen guten Freund, den ich grüßen möchte an dieser Stelle mittlerweile, Otto Addo. Damals hing er in meinem Jugendzimmer und auch in meinem Kinderzimmer, glaube ich. Und heute sind wir zusammen bei der Organisation Roots.
Über die wir dann auch noch sprechen werden. Und Otto Addo tatsächlich ja dann auch eine Zeit lang bei Mainz 05 gespielt und auch, obwohl er gar nicht so lange und so intensiv da war, ein sehr, sehr, sehr beliebter Spieler in Mainz. Hat denn Fußball, du hast jetzt viel gesprochen, auch schon über Bundesliga und über Turniere und so, bei dir auch zu Hause eine Rolle gespielt? Also wurde das geguckt? Gab es so diesen klassischen Sportschau-Samstag oder gemeinsames Turnierschauen oder war das eher so dein Ding?
Also ich muss sagen, ich bin von Hause aus ja Wintersportler. Mein Opa ist auf einem Bergdorf im Riesengebirge groß geworden. Der ist mit Skiern zur Schule, ne, und musste dann nach Schulschluss hoch den Berg. Und mein Opa hat mir erstmal mit 3 Jahren Skifahren beigebracht. Und ich war eigentlich im Harz. Damals lag noch jeden Winter ganz viel Schnee, dass du den ganzen Winter durchfahren konntest. Wir waren wirklich fast jedes Wochenende auf der Skipiste. Und mein erster Sport, den wir im Fernsehen geguckt haben, mein Opa und ich, und wenn es sowas überhaupt gab, dann war das alle Wintersportarten, die es gibt, hoch und runter hat mein Opa geguckt. Vielleicht Bobfahren nicht so, aber der Rest war wirklich komplett im Skialpin und Skisprung komplett drin. Das war besetzt. Da konnte ich auch keine Sendung mit der Maus gucken. Da war wirklich nur Wintersport. Und meine Oma hingegen, die hat sich schon so ein bisschen für Fußball auch interessiert. Was mich auch bis heute begleitet, meine Großeltern sind leider nicht mehr unter uns, aber was mich bis heute begleitet, ist ihr aufrichtiger und sehr liebenswerter Hass für den FC Bayern, den ich mir in einer goldenen Schatulle in meinem Herzen bewahre und immer gerne öffne, wenn denn jemand sehen möchte. Also gerade so Profis wie Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller waren wirklich auf ihrer Shitlist, sage ich jetzt mal, ganz weit oben. Das hat aber übrigens einen ganz besonderen Grund. Ja, also Franz Beckenbauer mochte sie auch nicht, aber Schweinsteiger und Thomas Müller haben, glaube ich, bei der älteren Riege ganz viel Sympathiepunkte eingebüßt, weil sie diese Beefy und Crunchips und diese ungesunden Snacks. Meine Oma war vorher schon nicht von dem begeistert. Und das konnte sie gar nicht verstehen. Wenn mein Kumpel, der Bayern-Fan war, bei uns zu Besuch war und zum Kaffeetrinken eingeladen war, meine Oma hat sich den dann erstmal vorgeknöpft und hat gesagt, wie kann ein Sportler, ja, mit solchen ekligen Salami, bei mir gibt es richtiges Fleisch, ja, bei so einer ekligen Salami und so bekloppte Chips die ganze Zeit nur Werbung machen. Jetzt sag mir doch mal, wie das ist. Sag mir doch mal, wie das zusammenkommt. Ich weiß es doch auch nicht, Frau Zabel. Ja, aber das ist doch, jetzt sag doch mal. Und das waren so die Konversationen und da ist wirklich meine Oma immer fuchsteufelswild geworden und hat sich natürlich dann immer mit mir gefreut, wenn wir den Bayern mal ein Schnippchen schlagen konnten, aber die Häme war auch auf meiner Seite, die habe ich auch abgekriegt, wenn der BVB mal in ein kleines Tal verschwunden ist, spielerisch. Dann hat sie auch mich ein bisschen geärgert. Und so war das dann immer so eine kleine liebevolle Geschichte. Mein Onkel war auch sehr Fußball interessiert und der hat mich eigentlich mit seinem Freund ein bisschen provoziert immer. Ja, weißt du, 95, 96 wurde der Dave natürlich Bayern-Hasser und BVB-Fan. Ist ja klar, da ist ja Dortmund auch Meister geworden und das war alles super Tutti, ne? Und mein Onkel hat dann immer gesagt, sobald die Bayern wieder Meister werden, bist du Bayern-Fan. Das weiß ich ganz genau. Und er hat mich wirklich, meine halbe Kindheit hat er gesagt, ja, jetzt gewinnen sie noch. Warte ab. Du bist Bayern-Fan. Ich garantiere dir das. Vielleicht wollte der das auch proaktiv verhindern. Er hat es auf jeden Fall geschafft. Bei mir hat sich eine große Liebe und eine Verbundenheit zum BVB manifestiert, die bis heute anhält. Große Turniere hingegen, ja, die WM 2006, da war ich gerade Zivildienstleistender im Jugendclub meiner Heimatstadt Wernigerode, bei der Stadtjugendpflege. Und da Muss ich sagen, das war das erste Turnier, wo man so ein bisschen dieses Rudel gucken, dieses Public Viewing war ja dann plötzlich in, und Deutschland darf wieder und Deutschland macht wieder Deutschland. Und das ist natürlich auch in einer ostdeutschen Kleinstadt Anfang oder Mitte der Nullerjahre, ist das natürlich, hat das natürlich auch ein paar unangenehme Szenen vollführt. Es ist natürlich auch immer so ein Wohlfühloase. Nationalismus ist immer eine Wohlfühloase. Und wenn es auch nur Event-Nationalismus ist für Faschos, von denen wir auch noch in den Nullern genug im Harz und in Sachsen-Anhalt hatten und auch immer noch haben wahrscheinlich.
Ja, also ganz sicher. Du hast das jetzt schon gesagt, dass also diese Zuschreibung beziehungsweise dieses von außen quasi auf Schwarzsein angesprochen werden häufig was mit einer Abwertung zu tun hatte. Und ich habe von dir ein Zitat gelesen, was ich total ja, also gut und wichtig so für ein Verständnis fand. Du hast gesagt, das Geile ist, wenn alle das Verständnis Schwarzsein teilen, bist du nicht mehr schwarz, dann bist du wieder reduziert auf dich. Das gilt wahrscheinlich in unterschiedlichen Intensitäten ohnehin, ne, für Zuschreibungen, die Menschen über etwas, was man selber nicht ablegen kann, auf einen draufpfropfen. Ich habe mich aber gefragt, du bist ja im Beirat der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die es mittlerweile seit über 40 Jahren gibt. Kannst du was sagen zu so einem Prozess, diese Zuschreibung zu spüren, eine Auseinandersetzung für sich selber damit finden zu müssen und dann aber eben so einen Ort zu finden, den ja andere mal erschaffen haben, wo das eben keine Rolle spielt, was das für eine Bedeutung hat? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also muss man zunächst mal sagen, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, bei der ich jetzt aktuell auch noch im Bundesbeirat bin, die beschäftigt sich seit 40 Jahren mit diesem Zwischenstadium, ne? Initiative Schwarzer Deutscher hieß es ursprünglich, und wir haben es dann irgendwann umgenannt in Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, weil wir natürlich auch afrodiasporische afrikanische Identitäten mit einbeziehen wollen in das in diese Black Community. Aber es ist ja in dem Ursprungsgedanken ist es ja, hallo, wir sind auch deutsch, ne? Wir sehen zwar nicht so aus, aber wir sind auch deutsch und wir können das auch beanspruchen, wir können das auch claimen, das Ganze. Und ich habe immer, ja, bei diesen ersten Bundestreffen, da sind irgendwie 300 Menschen in einer Jugendherberge oder in einem Tagungszentrum drin. Und es ist für viele auch das erste Mal, dass sie in so einem großen schwarzen Raum sind. Und ich meinte das mit dem reduziert sein auf dich gar nicht irgendwie schlimm oder so, aber du nimmst das, wie du auch schon richtig erkannt hast, in so viel mit, in so viel Räume, und es wird dir so oft an den Kopf geknallt, genau, dass du oftmals viele schwarze Biografien, die ohne schwarze Communities aufgewachsen sind, können gar kein richtige gesundes Verhältnis zu ihrem eigenen Schwarzsein bekommen. Diese Sache ist eigentlich eher findet in diesen schwarzen Communities statt oder eben in so schwarzen Vorbildern, die es so gibt im Fernsehen, aber auch im Sport oder in der Musik. Da habe ich das erste Mal erkannt, auch im Hip-Hop-Kultur oder in Filmen bei Hollywood-Stars oder sonst was, habe ich das erste Mal erkannt, dass Schwarzsein auch eine Wertschätzung beinhalten kann für dich und für dein Sein. Und du kriegst ja dann doch diese, wie man so auch despektierlich manchmal sagt, positiven Rassismen ab, auch wenn ich dieses Wortspiel ganz, ganz grässlich finde. Weil alles hat damit zu tun mit so einer kolonialistischen Zuschreibung. Und allen voran natürlich auch im Sport kriegst du das mit, weil dein Schwarzsein schleppst du natürlich auch mit auf den Fußballplatz. Und da wird natürlich auch dieses Racist Stacking ganz stark kommt da zum Tragen. Du bist schnell, du bist das, und wenn du schwarz bist, bist du das auf gar keinen Fall. Ja, also dein Schwarzsein bringt auch sehr viele Ausschlüsse mit jedem, was positiv ist, eine positive Zuschreibung ist, die eine Überlegenheit hat. Ist die Überlegenheit eigentlich dafür da, um nicht schwarzen Menschen eine Rechtfertigung dafür zu geben, nicht so gut zu sein, nicht so schnell zu sein, nicht mithalten zu können, rein genetisch. Und wenn sie das dann doch tun, dass, wenn sie auf Augenhöhe sind, dass man sie eigentlich noch höher stellt, weil sie ja eigentlich genetisch unterlegen sind in der Schnelligkeit, was ja nach wissenschaftlicher Kenntnisstand totaler Blödsinn ist.
Ja.
Aber trotzdem hält sich das sehr massiv drin. Und wenn man schaut, welche schwarzen Menschen beim DFB zum Beispiel welche Geschichte hatten, welche migrantischen Menschen wie bewertet werden. Da bin ich auch wirklich ein sehr, sehr eiskalter Verfechter, dass die Bewertungsgrundlagen, denen schwarze Menschen in Fußball Deutschland unterliegen, ganz, ganz andere Marker sind als die, die weiße Menschen haben. Also ich stelle mir manchmal vor, ne, ich arbeite ja auch viel, das ist ja meine Vermittlungspraxis, ich darf das, ich arbeite ja viel mit Fantasy, ne? Und mit Fantasiedebatten stellen wir uns mal vor, Joshua Kimmich, ja, rein zufällig ein Bayer-Spieler, aber Joshua Kimmich wäre ein schwarzer Spieler. Das wäre der absolute Bad Boy der Liga. Der schreit die Schiedsrichter an, der kann sich absolut gar nicht benehmen. Und was ich bei Joshua Kimmich so beeindruckend fand, ist, als er anfing, in der Bundesliga zu spielen, da hat er jetzt, hat er, weiß ich auch nicht, 300 Bundesligaspiele bestimmt, ja, und 120 Länderspiele. Aber das hat er auch in seinem dritten Bundesligaspiel hat er sich genauso gegeben. Und ich denke mir manchmal so, ihr reibt euch an der Körpersprache von schwarzen Spielern auch so gern. Ne? Und ja, wie der schon rumrennt da so und wie der schon das macht. Also als schwarzer Spieler ist man auf so dünnem Eis, dass wenn man nicht einem Archetypus des Wühlers, der absolut sich das Herz auf dem Platz verteilt, wenn man nicht dieser Typus ist, stößt man auf Widerstände. Ja, wenn man so ein lauernder Roy Mackay ist, ja, der fünf Ballkontakte hat und drei Tore, dann ist das in Ordnung, ja, solange er Tore schießt und auch wenn er mal nicht trifft, vertraut man darauf. Aber ein schwarzer Spieler wird dann viel schneller Lustlosigkeit zugesprochen. Die werden auch viel schneller, weißt du, bei Nichtleistung und Fehlverhalten wird viel schneller bei schwarzen Spielern die Zugehörigkeit in Frage gestellt. Und
Klar.
so unter dieser Prämisse spielen alle schwarzen Spieler in Deutschland auch Fußball. Darin, dass deine Zugehörigkeit, was eigentlich unanfechtbar ist, egal ob du mit einem Kreuzbandriss in der Reha bist oder in der Startelf stehst, die Zugehörigkeit stellt man nicht in Frage. Und dennoch machen es Journalistinnen und auch Fans, wie oft manchmal sogar Funktionäre, Trainer, die wirklich diesen Sonderfall ganz oft aufmachen und damit eigentlich ganz stark in Frage stellen. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele von Spielern, die ungerecht bewertet werden da draußen. Und ganz oft, ich nehme mal das Beispiel, das Extrembeispiel Vinicius Junior nehme ich immer ganz gerne. Weil ich in meinen Schulen auch mit den Kids rede ich nicht direkt über Rassismus und sage, jetzt möchten wir mal über Rassismus reden, was habt ihr alles erlebt? Sondern wir reden einfach mal über Spielerprofile. Findet ihr, ist der in seiner Prime gerade? Ist der überbewertet? Ist der unterbewertet? Ist der was? Und irgendwann komme ich dann ganz gerne auf Vinicius Junior, weil ich das einen sehr, sehr interessanten Fall finde. Ich glaube, von den Anlagen ist er noch nicht auf seinem Peak, weil er mit anderen Feldern beschäftigt ist, warum auch immer. Aber wenn man darüber redet, wie Vinicius Junior bewertet wird, dann wird ganz oft, oder wenn man über den Rassismus spricht, den Vinicius Junior erfährt, machen wir uns mal so rum, dann wird ganz oft angeführt, ja, aber er provoziert auch. Und das finde ich einfach, das ist die Ungeheuerlichkeit in der Rassismusdebatte im Sport, wenn wir uns über Sportler unterhalten. Du kriegst nicht die gleiche Liebe erstmal für Leistung und für Nichtleistung bekommst du auch ein unverhältnismäßig hohes Maß an Verachtung oftmals. Und du wirst oftmals durch den Rassismus, den du erlebst, auch noch problematisiert, weil du ihn heraufbeschwört hast. Also in der gemeinen fußballerischen Betrachtung von Spielern gibt es eine Rechtfertigung, heißt das, für Rassismus. Das heißt, Provokation kann eine Rechtfertigung sein. Und ich hole dann immer ganz gerne Leute ab, indem ich über meine eigene, ganz bescheidene, am anderen Ende der Fußballwelt, Kreisliga-Erfahrungen in Sachsen-Anhalt spreche, die vielleicht also, nicht im fußballerischen Niveau annähernd ranreichen, aber doch auf einigen Auswärtsfahrten doch richtig, richtig traumatisierende Sachen für mich bereithielten, sage ich immer ganz gerne, irgendwann, als ich wirklich mein Selbstvertrauen gestiegen ist. Irgendwann war Arroganz etwas, das ist für mich ein Verarbeitungsmodell gewesen. Ich bin schon vorher, das ist ein vorauseilendes Schutzschild deiner Arroganz und ich habe auch gerne provoziert, weil wenn du einfach ohne Deckung von Rassismus getroffen wirst, dann ist diese Sache wirklich noch viel schlimmer. Also als Jugendliche im jugendlichen Leichtsinn eignest du dir dieses Schutzschild überhaupt erst an, was vielleicht Überheblichkeit, Arroganz und ein bisschen Provokation sein sollte, aber die Wurzel dessen ist immer noch Rassismus. Und das ist immer noch das Problem, nicht dein Umgang damit. Das ist das, was mir ganz oft auf dem Herzen liegt.
Ja, definitiv. Und ich meine, das strahlt ja im Endeffekt aus, also auch in sämtliche Debatten, die in diesem Land aktuell um das Thema Migration geführt werden, dass eigentlich immer mit einem Leistungsgedanken rangegangen wird, ne? Also ich finde das schon so total absurd, wenn sich jetzt Leute wohlmeinend hinstellen und sagen, wir können nicht all diese Menschen aus Deutschland abschieben, weil wir brauchen sie ja, sonst irgendwie funktionieren unsere Krankenhäuser und keine Ahnung was nicht mehr, wo ich mir so denke, das kann nicht der Messer für Teilhabe kann nicht sein, brauchen wir, ist jemand nützlich für Gesellschaft, sondern also Teilhabe, ne, darf halt keine Bedingungen stellen. Und also die Mechanismen dahinter sind dieselben wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Sowohl in der ISD als auch in anderen Bereichen, in denen du dich engagierst, hast du einen ganz starken Fokus auf zwei Themen, drei eigentlich: Kultur, Sport und Bildung. Also auch so ein bisschen Vermittlung. Und wir haben im Vorfeld viel darüber gesprochen, dass Kultur und Sport durchaus Bereiche sind, die beide gesellschaftlich schnell unter Druck geraten, wenn eine Gesellschaft unter Druck gerät und wo es dann so ein bisschen auch eine Gefahr gibt, dass die sich quasi, dass die gegeneinander ausgespielt werden und das auch funktioniert. Also, dass Menschen, die rein in der Kultur unterwegs sind und Menschen, die rein im Sport unterwegs sind, sich auch gegeneinander ausspielen lassen. Was eigentlich ein Problem ist, weil das nämlich zwei, also letztlich ist zum einen, je nachdem, wie man Kultur denkt, Sport sowieso auch kann auch ein Teil von Kultur sein, wenn man Kultur jetzt mal von der Bühne runterholt. Und zum anderen sind Kultur und Sport zwei total wichtige gesellschaftliche Bereiche für das Funktionieren einer Demokratie. Mich würde mal interessieren, wie bist du denn in diese beiden Bereiche, wie war deine Entwicklung in diese beiden Bereiche rein und wo siehst du für dich Überlappungen, wo du sagst, da treffen sich eigentlich Kultur und Sport und da hast du auch ein Interesse an diesem Aufeinandertreffen?
Ja, also erstmal muss ich da sagen, ich finde die Kulturschaffenden in Deutschland, die meiste unbezahlte Arbeit machen, jede Woche, das sind, glaube ich, Ultras. Ja, die werden zudem auch niemals gefördert. Also es ist wirklich im reinsten Sinne unbezahlt. Im Gegenteil, sie investieren ja auch noch einen ganz großen Teil ihres Geldes, nicht nur ihrer Zeit, sondern ihres privaten Geldes, in ihre Fußballkultur, in ihre Ultrakultur. Was noch dazu kommt, das haben wir ja zur Corona-Pandemie gesehen. Sie machen das, um ein Milliarden-Euro, Multimilliarden-Euro-Konstrukt zu stärken, eigentlich auch. Ja, das ist eigentlich total krass, finde ich. Ja, also ohne Ultras und ohne Fans ist diese Fußballkultur ja nicht mal mehr die Hälfte wert. Und ich glaube
Wobei,
sogar auch, ja.
ich muss mal einmal ganz kurz rein, weil du jetzt sagst, sie machen es, um dieses Multimilliarden-Euro-Konstrukt zu stärken. Da würde ich einschränkend sagen, sie machen das eigentlich, um das zu stärken, was mal die Ausgangslage war, ne? Ihnen geht es ja um
Absolut,
den
ja.
Verein und eben genau nicht um
Natürlich.
das Kapitalistische.
Es geht nicht um das Kapitalistische, aber was ich damit sagen wollte, natürlich, da sind wir uns absolut einig, die machen das nicht aus so niederen Zwecken, dass sie dieses Milliardenkonstrukt am Laufen halten. Die sind eigentlich gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Aber das ist einer der Effekte, was man ja ganz klar gesehen hat in den Pandemien, als diese Geisterspiele waren, hat man gesehen, der Fußball hat irgendwie so ein bisschen seinen Flair verloren bei diesen Trainingsspielen, die da waren. Und deswegen sage ich, es gibt überhaupt gar keinen Unterschied zwischen Fußballkultur und Fankultur. Ist mein Hot Take. Ja? Wo ist der Unterschied? Ich verstehe es nicht. Jeder, der prämiert wird, jede Person, die nominiert wird, prämiert wird, du und alle anderen von der Deutschen Akademie für Fußballkultur, alle, die sich hinsetzen und ein Buch über Fußball schreiben, sind Fußballfans. Alle. Ja, die gehören der Fan, also selbst Fußballbücher sind in zu einem gewissen Teil, sind die für Fußballfans geschrieben und meistens sogar, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, von Fußballfans geschrieben. Also ich kämpfe in den Räumen und da komme ich auch zu meiner Tätigkeit hier in Kassel. Ich kämpfe in den Räumen eigentlich immer für den breiten Kulturbegriff. Das heißt, dass man nichts ausschließt von dieser Kultur. Weil ich glaube, was so viele gesellschaftliche Probleme und so viel Verdruss sorgt in Sachen Kultur bei der gemeinen Bevölkerung, ist einfach, dass damit immer elitäre Kultur gemeint ist. Wenn jemand dir sagt, oh, mit Kultur habe ich nichts am Hut, ich bin Kulturbanause, ich so, okay, du liest keine Bücher, du guckst keine Filme, spielst keine Videospiele, du wirklich jetzt? Ja, das schon, aber du weißt schon, was ich meine. Ich so, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist einfach falsch. Das ist auch alles Kultur. Ja, und auch das Banner ist Kultur und auch der selbstgestrickte Schal ist Fankultur. Ja, und ich glaube, Fußballkultur tut sehr gut daran, es nicht der allgemeinen Kultur gleichzutun, weil diese allgemeine Kultur ist geprägt von massivster sozialer Ungleichheit. Massivster. Die Kultur ist einfach dafür da, einfach die oberen 10.000, sage ich mal, zu bespaßen. Mit ihren sündhaft teuren Theatern, mit ihren sündhaft teuren Museen, mit ihren super Sachen. Und die Museen und Theater, die bekommen jetzt erst auf den Trichter zu sagen, halt, Moment, wir sollten uns vielleicht mal Gedanken machen, wie wir die restlichen 98% der Stadtgesellschaft in unsere 20 Millionen im Jahr teuren Dinger reinzerren. Das ist eine Entwicklung der letzten paar Jahre, dass man da wirklich sagt, kulturelle Vermittlung ist keine Malecke im Museum. Ja, man checkt das jetzt gerade erst. Und da sage ich, die Fußballkultur tut sehr gut daran, zu sagen, wir wollen einen ganz anderen Entwurf machen. Wir machen eine subversive Kultur, weil der Fußball ist entstanden durch die Menschen. Und durch die Kommerzialisierung des Fußballs, ja auch was die Ultras stark kritisieren, durch die Kommerzialisierung des Fußballs werden bestimmte Menschen ausgeschlossen, weil sie als Konsumenten gesehen werden und nicht mehr als Fans, werden von diesem Produkt Fußball auch ausgeschlossen. Und das funktioniert nicht. Und deswegen gibt es ja auch so Initiativen wie Kein Zwanni für den Steher, die sich stark dafür einsetzen, dass diese Preispolitik nicht allein schon diese Eventisierungs- und Geldmaschine noch weiter füttert. Und ich sage, Kultur hat dann Wert, wenn sie viele verschiedene Menschen zusammenbringt. Und das kann die Fankultur, das kann die Fußballkultur, wie fast keine andere Kultur. Und der breite Kulturbegriff, der ist jetzt wirklich zukunftsfähig. Und der enge Kulturbegriff, wo wir sagen, ja, das ist Kultur, aber das leider nicht. Und das ist Kunst, aber das kann weg. Das muss dringend eingemottet werden, weil nämlich der Hauptgrund ist natürlich auch nicht nur kapitalistische Interessen reiben sich an dieser Fußballkultur, sondern auch rechte Interessen. Also wenn wir jetzt nicht diese Kulturbegriffe aufmachen, rechte Ideologien interessieren sich schon längst für Kultur und der Kulturkampf wird schon längst von rechts geführt. Also müssen wir dem bei allem, was wir haben, einen breiten Kulturbegriff entgegenstellen und uns langsam mal Gedanken darüber machen, warum man soziale Ungerechtigkeit in Deutschland an nichts so gut ablesen kann wie an der Finanzierung von Kulturstätten.
Ich finde das total spannend und ich stimme dir in ganz vielem zu. Ich habe über diesen, also was den Kulturbegriff an sich angeht und dass der Kulturbegriff breit verstanden werden muss und auch das Thema Fankultur als eine Kultur, auch von der man letztlich viel lernen kann, finde ich, und an der sich ja auch viele gesellschaftliche Themen ablesen lassen. Also auch die Behandlung von Ultras, von Fußballfans, von beispielsweise also Polizei, Staatlichkeit und so weiter, ist ja auch also schon in der Vergangenheit nicht zu Unrecht häufig als so eine Art Experimentierfeld beschrieben worden, ne? Wie weit kann man irgendwie gehen gegenüber bestimmten sozialen Gruppen. Worüber ich aber auch noch mal wirklich viel nachgedacht habe und wo ich gerne mit dir noch mal drüber sprechen würde, ist diese Thematik mit der Hochkultur oder mit dem, was man vielleicht jetzt als Hochkultur versteht. Weil ich stimme total mit dir überein, dass es eine Unwucht gibt, wenn es um Finanzierung geht. Und dass, wenn Kommunen Kultur finanzieren, dass eben ein Staatstheater, eine Oper und so weiter, dass es da so eine Vorstellung gibt, das muss weiterfinanziert werden. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass es in Mainz-Wiesbaden, zwei sehr nahegelegene Landeshauptstädte, immer mal wieder auch Diskussionen gab. Es gibt auf jeder Seite des reinsten Staatstheater, kann man nicht Sparten quasi zusammenlegen. Ne? Gibt es die Sparte, gibt es nur noch in Mainz, die Sparte gibt es nur noch in Wiesbaden, und dann fallen die Leute reihenweise in Ohnmacht und sagen, aber wir können doch nicht und so weiter. Also man muss sicher bei dieser hochdotierten auch Kultur auch überlegen, wie kann man Ersparnisse erreichen. Nur hat nicht trotz allem diese Kultur einen hohen Wert auch für Gesellschaft und auch für eine Stadtgesellschaft, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass nur eine bestimmte Klasse diese Kultur regelmäßig konsumiert, dann wäre ja zum einen mal das Problem, dass das so ist. Also warum bekommen wir die anderen da nicht hin? Und zum anderen würde es nicht auch eine Stadtkultur verändern, wenn diese Klasse eben Kultur nicht mehr konsumiert, weil sowas wie ein Staatstheater nicht mehr da ist, weil was du im Staatstheater auf die Bühne bringst, kann ja dann wieder einen totalen Wert auch in eine Gesellschaft rein haben. Weißt du, wie ich meine? Also wenn eine bestimmte soziale Gruppe dann einfach sagt, dann interessiert mich Kultur nicht mehr, dann fehlt aber auch die Möglichkeit, sie über Kultur zu erreichen. Und wenn du dann wieder in sowas wie Hierarchien und Teilhaben und so weiter denkst, dann ist es ja ein Problem, wenn du diese Gruppe komplett verlierst für eine Kultur.
Naja, ich hab ja nicht gesagt, dass man das Staatstheater defunden sollte. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine Dokumente mehr geben soll oder diese ganz großen Kulturunternehmungen. Im Gegenteil, ich sage, aus dem Fördervolumen speist sich auch eine soziale Verantwortung. Ich habe ein sehr gutes Beispiel für dich. Und zwar haben wir beim Kulturbeirat, oh Achtung, Kulturbeirat interner, aber es steht ja auch im Protokoll, wir haben im Kulturbeirat darüber geredet. Es wurde eine Aufstellung gemacht, weil die Stadt Kassel hat sich gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr so Gießkanne fördern, sondern wir wollen mal ein bisschen strukturell auch die freie Szene fördern. Und dafür hat man sich eine Sparte aus der freien Szene als exemplarisches Beispiel genommen und hat gesagt, okay, wir durchleuchten jetzt mal die Tanzszene. Welche Koordinaten haben die? Welche Förderung beantragen die? Und was kann man da vielleicht mal clustern oder vielleicht mal große Produktionen machen? Nicht immer Gießkanne. Und als das Ganze vorgestellt wurde, habe ich dann gesagt, okay, wo ist denn da das Staatstheater eigentlich mit in der Verantwortung? Das Staatstheater kriegt von der Stadt Kassel jedes Jahr 20 Millionen. Und ich sage ja nicht, dass bitte Staatstheater zumachen oder nur noch 20.000 geben, aber die Tanzszene, die alle, die hier Tanz machen und Veranstaltungen machen und die ganze Szene Tanz, bekommt einen absoluten Bruchteil davon. Würde sich davon denn nicht eigentlich von diesen 20 Millionen nicht ableiten, dass wir diese Leute hier bespaßen, die zu uns schon seit 100 Jahren gehen, sondern leitet sich daraus nicht auch eine soziale Verantwortung ab? Das ist das, wofür ich Werbung mache. Ich sage nicht, ihr müsst weniger Geld kriegen, ihr müsst weniger Geld kriegen. Ich sage, ihr müsst in eurer Fördersumme müsst ihr eine soziale Verantwortung ablesen für die Stadtgesellschaft. Ja, also nicht nur, wir müssen die Stadtgesellschaft reinkriegen zu uns, sondern warum übernimmt das Staatstheater Kassel bei so viel Förderung nicht auch ein Stück weit Verantwortung für die freie Szene? Die brauchen Proberäume, möchten vielleicht auch mal mit den Superstars tanzen. Oder vielleicht mal ein Training machen oder was weiß ich, Nachwuchstraining machen. Was macht das Staatstheater, nicht die Stadt Kassel, was macht das Staatstheater mit seinen 20 Millionen, um gezielt die Leute zu fördern, die in der Basis sind? Und ich habe ein super Beispiel jetzt. Ich habe ja lange daran gearbeitet, jetzt ist es fast soweit. Das Staatstheater baut für Millionen sich eine Übergangsspielstätte hin, die übrigens, wenn wir fertig sind, vielleicht sogar in Wiesbaden landen könnte, weil dann dort das Staatstheater umgebaut wird. Aber dieser Lego-Baukasten hat 25 Millionen gekostet. Und jetzt sind wir dort und gucken uns das an, aber dieser Übergangs-Lego-Baukasten ist gegenüber vom Aue-Stadion vom wunderbaren KSV Hessen-Kassel. Ja. Und ich habe die Staatstheaterleute in dieses Aue-Stadion geschleppt, noch und nöcher. Dreimal waren wir da. Und jetzt plötzlich sind sie sich so weit angenähert, dass sie eine Kooperation miteinander eingehen wollen. Und ich sag dir ganz ehrlich, das Staatstheater kann KSV Hessen Kassel einiges lernen. Weil der KSV, wenn man jetzt mal unsere Organisation Streetbolzer nimmt, ja, die Straßenfußballer, das ist ja ein ähnliches Verhältnis, wie das Staatstheater zur freien Tanzszene hat,
Ja.
ja. KSV Hessen Kassel steht ähnlich, in einem ähnlichen Verhältnis. Wir sind die freie Fußballszene quasi der Stadt, ja, Streetbolzer. So, und weißt du, was der große Unterschied ist zwischen den beiden? Die lernen sich jetzt erst kennen, weil sie nebeneinander wohnen. Der KSV Hessen Kassel, den können wir anrufen von Streetbolzer und sagen, wir kommen mit 40 Kindern aus der Nordstadt zu eurem nächsten Heimspiel. Da liegen die 40 Freikarten aber am nächsten Tag im Briefkasten. Und wenn wir sagen, wir haben hier ein Turnier, dann kommt das Maskottchen vorbei und spielt mit unseren Kindern. Ja? Und vielleicht kommen sogar noch zwei Lizenzfußballer, ja, von der ersten Mannschaft und daddeln mit den Kids ein bisschen rum und sagen, cool. Hier, erster Preis, KSV-Trikot, zweiter Preis, Schal. Wenn wir das machen, sind die sofort da. Die übernehmen Verantwortung. KSV, die träumen von 20 Millionen im Jahr, ja, so haben. Dass die sind eigentlich in den Niederungen der Regionalliga irgendwie, im Mittelmaß sind sie drin. Jetzt vielleicht ein bisschen höher, vielleicht steigen wir bald mal auf, aber das ist ein riesengroßer Unterschied. Die Staatstheater und KSV Hessen Kassel trennen Welten, Welten. Und trotzdem übernimmt es der KSV für die freie Szene Straßenfußball viel mehr Verantwortung als das Staatstheater für die freie Szene Tanz. Und diese Grundhaltung möchte ich, wenn du wirklich schon 30, 40 Millionen kriegst in einem Jahr, dann muss das der Stadtgesellschaft zugutekommen. Da musst du überlegen, wie komme ich auch aus meinem Staatstheater, oder wir wollen jetzt nicht aufs Staatstheater einschießen. Es gibt zahlreiche, in vielen Städten, Sachen jenseits vom Theater, die wirklich mal sich Gedanken machen müssten, wie komme ich denn überhaupt mal raus aus meinem Museum? Wie komme ich denn überhaupt mal raus? Wann gehe ich denn da mal raus? Wann gehe ich denn mal in die Problemschule rein? Wo gibt es denn hier soziale Probleme? Kultur hat für mich eine Aufgabe, nicht diese Bespaßung dieser Leute. Und ich glaube, ich muss dir da widersprechen, Mara, ich glaube, es ist kein großer gesellschaftlicher Unterschied, wenn die Obrigkeit und die elitären Intellektuellen jetzt nicht mehr ihre Supertheater jedes Jahr serviert bekommen und ihre Star-Gastspiele und ihre Super-Duper-Ausstellung mit den absoluten milliardenschweren Künstlern kriegen. Ich glaube, in der Stadtgesellschaft ändert das relativ wenig. Es kann sich aber einiges ändern. Und da kommen wir an das unausgeschöpfte Potenzial von dieser Kultur ran. Es kann sich einiges ändern, wenn der Kulturbereich auch in den Höhenmetern sagt, wir übernehmen jetzt mal Verantwortung dafür, dass der Faschismus aufgehalten wird. Wir übernehmen jetzt mal Verantwortung dafür, dass Menschen einfach soziale und kulturelle Teilhabe erleben können. Wir gehen mal in die Schulen, über die alle nur schlecht reden. Und die Kinder sind einfach und empowern die Kinder mal mit unseren Tools. Wir holen die mal rein zu uns. Wir gehen auch mal raus. Wir gehen in die Schulen, wir gehen zu den Vereinen. Wir wollen mal wirklich was erreichen. Und da ist, finde ich, ganz, ganz viel Luft nach oben in Deutschland.
Auf jeden Fall, aber das finde ich sind ja zwei parallele Themen. Also, weil auch ein Staatstheater kann ja inhaltlich Dinge machen, die nicht elitär sind, weißt du? Also das, was im Staatstheater auf die Bühne kommt, das kann ja durchaus ausstrahlen in eine Stadtgesellschaft und da eben auch in alle Schichten. Das andere, was du sagst, eine Thematik bei der ganzen Förderung und auch bei den finanziellen Bedarfen von dem, was man eben unter Hochkultur benennt, sind ja die Strukturen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt an einem Staatstheater nur irgendwelche Star-Ensembles unterwegs sind, sondern auch da hast du ja oft noch Leute, die auf der Bühne stehen, die überhaupt nicht gut bezahlt sind, weil das Geld eben in die Strukturen fließt. Und deswegen finde ich, ist das ein ganz wichtiges Thema, dass man sich fragt, wenn man diese Strukturen hat, wie können die Freien davon mit profitieren? Wenn man sagt, diese Strukturen müssen bezahlt werden, um den Betrieb überhaupt aufrechtzuerhalten, dann muss man sich viel mehr Gedanken drum machen, wie kann man diese Strukturen in der Breite nutzbar machen? Und das geht dann in Richtung dessen, was du gesagt hast. Und das andere ist eben das, wie kann die Kultur rauskommen aus diesen Elfenbeintürmen, in dem sie dann teilweise also einfach drin sitzt und wie kann man aus diesen wie kann man aus diesen Kulturstädten herausgehen in eine Stadtgesellschaft und mehr Menschen erreichen und mehr Menschen mitnehmen? Also es funktioniert nicht zu sagen, wir sitzen hier, wir haben diese Förderung und wir warten jetzt drauf, dass die Leute eben kommen, so.
Ja, das Problem ist dann halt auch, dass viele dieser Kulturproduktionen entstehen halt auch in diesen Elfenbeintürmen. Und das kann man manchmal auch so ein bisschen spüren. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel ganz spannend, in Wiesbaden gibt es ja seit ein paar Jahren die Biennale, die dann eben rausgeht in die Stadt und die sich auch Räume sucht in der Stadt und die in der Stadt Orte bespielt, die sonst irgendwie gar nicht mit Kultur vielleicht in Verbindung gebracht werden und die dann aber auf der anderen Seite auch solche Themen in der Vergangenheit schon hatte, wie man nutzt die Räumlichkeiten des Staatstheaters plötzlich ganz anders, als das gewohnt und gedacht ist. Also da gab es beispielsweise vor einigen Jahren dann mal, dass ein Supermarkt irgendwie eine Woche oder 2 Wochen im Staatstheater einfach eingebaut war. Dann bist du durch das Foyer des Staatstheaters gegangen und das war halt plötzlich, waren da Supermarktregale und du konntest da deinen Einkauf irgendwie erledigen.
Sehr cool, sehr cool. Das hört sich wirklich gut an. Ja, also solche Sachen, da bin ich der größte Fan von. Ich bin natürlich auch als Kulturbeiratsvorsitzender hier in Kassel. Ich komme dann zu den Premieren, ich gucke mir das auch alles an. Ja? Ich urteile darüber garantiert nicht aus der Distanz. Ich gucke mir das an und ich sehe natürlich auch immer, gerade auch im Kunstbereich, ne, um jetzt mal vom Theater so ein bisschen wegzugehen, auch im Kunstbereich ist natürlich auch immer der Kunstmarkt, der ähnlich ist, und da kommen wir ja, glaube ich, wieder zurück zum
Genau.
Fußball-Business. Der Kunstmarkt ist ja ähnlich außer Kontrolle oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr außer Kontrolle als der Transfermarkt, ja, bei den Spielern. Weil ich erkläre das immer ganz gerne so. Also Kunstleuten, die nicht viel mit Fußball am Hut haben, sage ich, und wir reden dann über den Kunstmarkt, dann sage ich, stell dir mal vor, also Fußball wäre so im Kunstmarkt, dass beim Kunstmarkt kann man ja auch sogar die Spieler irgendwie illegal kopieren. Und dann hat man ein Original rumrennen bei dem einen Verein und der andere Verein sagt, nee, wir haben aber das Original. Und was das dann mit der ganzen Marktvolumen machen würde, dann hat man ungefähr abgebildet, was der Kunstmarkt aktuell auch in weiten Teilen ist. Also die Märkte haben schon einige Parallelen. Die es gibt es Verhandlungen mit großen Kunstschaffenden, die vielleicht unter gewissen Umständen hier ausstellen würden, aber zu unter gewissen Umständen aber auch nicht. Die haben dann auch einen großen Beraterstab, ne? Und ähnlich wie beim Transferfenster wird das dann auch so bekannt gegeben auf einer Pressekonferenz. Also es gibt das schon auch in der Kommerzialisierungskultur, möchte ich es jetzt mal nennen, durchaus Parallelen zwischen der Kultur und dem Sport, ne?
Ja, vor allen Dingen finde ich, letztlich sind wir ja fast so weit, dass man sagen muss, der Fußball ist die Hochkultur des Sports, wenn man auf Finanzierung
Ja.
schaut, oder? Also ich meine, alles fließt halt irgendwie in diesen Fußball und da in den Männerfußball und in die erste Liga. Und unten drunter hast du aber auch ganz viel, was strukturell eigentlich wichtig ist, wo Menschen erreicht werden, wo du in der Breite einen Unterschied machst, wo die Finanzierung aber viel, viel schwieriger ist, weil es immer so eine Pseudo-Begründung dafür gibt, warum das Geld jetzt aber wieder in den nächsten Transfer fließen muss. Also wenn du dir so einen Verein anschaust, in dem ja häufig eben nicht nur der Männer-Profifußball stattfindet, sondern ganz viel Jugendfußball, Frauenfußball, auch andere Sportarten, ja. Aber es gibt immer so eine Begründung dafür zu sagen, wenn jetzt die Profifußballer in der ersten Liga irgendwie auf dem Relegationsplatz stehen, dann müssen wir Geld investieren in den Trainerwechsel, was dann woanders wieder fehlt. Und dann gibt es auch immer so eine Begründung aus der Historie, ja, aber irgendwann wurde Geld ja auch mal genau über diesen Bereich reingeholt. Aber im Endeffekt hängen die anderen Bereiche im Verein immer am Tropf von diesem Profifußball und müssen sich irgendwie dann im Zweifelsfall auch wieder mit weniger Geld arrangieren, weil halt irgendwie im
Genau.
Profifußball wieder irgendwelche Fehler ausgeglichen werden müssen. Und das ist eigentlich eine ganz ähnliche Thematik und auch eine ganz ähnliche Problematik wie in der Kultur, oder nicht?
Ja, also durchaus, ich sehe das absolut. Ich habe auch die Fußballbrille ganz oft auf. Und bei Roots, ich interessiere mich natürlich auch für andere Sportarten außer Fußball, aber na klar, wir müssen immer gucken, dass wir auch die Blicke woanders hin werfen. Ich habe jetzt aktuell hatten wir ja den Fall Abdelkader Selmi, ein Boxer von Eintracht Frankfurt, dem die Abschiebung drohte vor einigen Wochen. Und da siehst du ja genau, dass diese Unwucht, auf die du anspielst. Ich habe dann auch in einem Video gesagt, man stelle sich mal vor, dieser Boxer von Eintracht Frankfurt, der U22 deutscher Meister wäre, ja, dieser Boxer wäre ein Fußballer von Eintracht Frankfurt, den das Innenministerium jetzt gerne abschieben würde. Was Eintracht Frankfurt und vor allen Dingen, was dann auch der DFB machen würde und was alle anderen deutsche Sportjugend etc. Für einen Lärm macht. Warum? Weil er schon einen gewissen kommerzialisierbaren Wert hat. Ich glaube, dieser traurigen Wahrheit müssen wir uns dann einfach auch stellen. Dass genau wie du sagtest, es wird ja auch ganz oft angeführt, ja, aber unsere Krankenhäuser gehen dann, wenn wir alle abschieben, Remigration geht ja schon mal gar nicht, dann steht Deutschland still. Genau in diese Argumentation spielt es ja rein. Selbst wenn du eine der Olympia-Hoffnungen bist, der ist ja dann auch im Herrenbereich, glaube ich, Dritter geworden. Und selbst wenn du Olympia-Hoffnung bist für ein paar Jahre, kommt kein Ruck durch die Verbände und Vereine, für die du spielst, so richtig. Also das war mir bisher viel zu wenig. Wir gucken mal, was noch kommt. Zunächst einmal ist ja auch die direkte Abschiebung abgewendet, aber da hat man genau super erkennen können, dass da ein großes Ungleichgewicht herrscht, ne? Und genau, also der Fußball, ich habe jetzt letztens von so einem Astrophysiker in einem Podcast gehört, warum gehen wir nicht wieder auf den Mond? Warum waren wir so lange nicht auf dem Mond? Und die Erklärung war dann von dem Physiker, ja, damals zum Kalten Krieg war das einfach von politischem Interesse. John F. Kennedy hat gesagt, wir werden denen zeigen, dass wir besser sind als die, weil die hatten den ersten Menschen im Orbit. Ja, und wir müssen jetzt dieses Rennen gewinnen. Ansonsten denkt die ganze Welt, der Sozialismus ist besser als wir. Wir müssen da jetzt schleunigst hoch. Und wenn es ein Interesse gibt, ein politisches oder kommerzielles Interesse gibt, dann gehen Sachen ganz schnell. Wenn es das nicht vorhanden ist, dann werden Sachen ganz schnell unter den Tisch gekehrt. Ja, da gibt's große Parallelen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv so. Ich würde gerne nochmal auf Roots tatsächlich kommen. Du hast das jetzt gerade schon anklingen lassen. Die Initiative Roots Against Racism im Fußball, in der du eben auch mit drin bist. Ihr habt jetzt ein bisschen mehr als das erste Jahr hinter euch. Ich glaube, dass in dem Jahr wahrscheinlich sogar schon mehr auch so an Öffentlichkeit passiert ist und an Aktionen, als ihr das vielleicht selber absehen konntet vorher. Kannst du noch mal ein bisschen was sagen? Es gibt ja von der Blick von außen ist ja teilweise immer noch der, dass es dann heißt, hä, wieso braucht man denn sowas? Und dabei ist es Menschen, die sich damit beschäftigen, total klar. Und also dir sowieso noch mal anders. Aber kannst du für Leute, die draufschauen und sagen, was ist der Nutzen, was ist die Bedeutung, warum sind solche Initiativen wichtig, das vielleicht mal erklären? Ist das in Ordnung für dich?
Ja, naja, also aus der Perspektive derer, die jetzt sagen, was brauchen wir das denn, würde ich dann erstmal zusammenfassen, dass es keine generelle Anschuldigungsmaschinerie ist von Rassismusvorwürfen, die wir rausballern aus allen Rohren, sondern wenn man damit jetzt schon ein Problem hat, dass die Wurzeln des Rassismus im Sport ein bisschen durchleuchtet werden und die strukturellen Zusammenhalte und Rhizome, die sich gegenseitig bedingen, mal ein bisschen offengelegt werden. Wenn man damit schon ein Problem hat, dann müssten wir, glaube ich, wo ganz anders ansetzen. Aber für alle die, die sich einfach so dafür interessieren, was Roots macht, also wir haben drei Säulen, Awareness, Empowerment und Change. Und die sprechen eigentlich so ziemlich auch das an, was wir am Anfang schon, als es um Ronnys Buch ging, besprochen haben. Ja? Also wir wollen erstmal durch unsere vielen Auftritte auf den Podien, wollen wir auch einen Diskurs mitgestalten aktiv. Wir wollen unsere Stimme erheben. Wir wollen andere dazu motivieren, auch eine Stimme zu finden dazu. Und wir wollen einfach Awareness für das Thema herrschen, dass das tatsächlich strukturell ist und keine individuelle Frage. Das muss man leider immer noch, wie Sisyphus den Stein auf dem Berg hochrollt, muss man das leider immer noch in Deutschland machen, das ist struktureller Rassismus und institutioneller Rassismus, die Kernstruktur von Rassismus im Sport stützt. Und dann, wenn man dann Ronnys Buch gelesen hat, sich überhaupt über Kolonialismus gewahr wird und über koloniale Zusammenhänge, ist dann wahrscheinlich dann das nächste Level. Ich habe mir jetzt angewöhnt, alles so auf Levels aufzuteilen für Leute, die sich jetzt erst damit beschäftigen, Leute, für die das noch total komisch ist. Warum? Jetzt sind wir alle Rassisten im Sport oder was? Das ist genauso. Schule ohne Rassismus-Schild vorne dran dübeln ist alles okay, aber wenn du dann mal im Lehrerzimmer sagst, halt, stopp, das heißt Schaumküsse und die anderen Bezeichnungen dafür sind rassistisch, dann ist so, oh ja, heißt das jetzt, wir sind Rassisten? Und dann ist wirklich so dieser rassismuskritische Nahkampf ausgebrochen. Ja, dann fühlt man sich ganz schnell angegriffen. Und auch, es gibt sicherlich auch Vereine, die sagen, oh, wenn wir das jetzt so groß angehen, dann gestehen wir uns ja ein. Und das ist die Grundannahme, die, glaube ich, die Arbeit von uns am schwierigsten macht. Dann gestehen wir uns ja ein, dass wir Rassismus haben. Aber dass das eigentlich in unserer Gesellschaft leider alltäglich ist, das kriegt man meistens nur mit, wenn man vom Rassismus direkt betroffen ist. Aber unsere andere Säule gilt natürlich auch an die andere Richtung, Empowerment. Wir wollen Betroffene von Rassismus auch empowern. Empowern, rauszugehen und genauso wie es vor einem Jahr mit meinem Rassismus-Eklat war, würde ich gerne, würden wir auch gerne Leute ermutigen, auch dran zu bleiben und auch wenn es sehr schwer ist und du immer mit Abwehrkämpfen zu tun hast, Rassismus weiterhin klar zu benennen, der passiert und weiter dran zu bleiben. Denn es ändern sich die Strukturen nicht, wenn wir es schlucken. Wir müssen uns vielleicht auch manchmal Hilfe holen, das zu verarbeiten, weil es auch eine unheimliche mentale Belastung. Und da wollen wir natürlich auch irgendwann auch eine Anlaufstation sein, um zu beraten, um zu orientieren, um zu gucken, Verweisberatung etc. Das liegt sicherlich dann auch in der Zukunft. Und ja, junge Leute inspirieren und empowern. Ich habe jetzt bald beim Deutschen Olympia- und Museum in Köln habe ich bald einen Empowerment-Workshop. Da freue ich mich schon drauf für Kinder und Jugendliche. Da werden wir über ähnliche Themen auch reden, aber halt ein bisschen spielerisch, wie ich das so vermittle. Und du hast es am Anfang auch angesprochen, Change ist tatsächlich auch die Veränderung zu haben. Auf der Führungsriege vielleicht auch irgendwann mal die Diversität des Sports abzubilden, kann natürlich auch ein tolles Ziel sein. Wir gucken manchmal ein bisschen neidisch nach England rüber. Die FA ist da schon einen Schritt weiter. Die haben Quoten und die haben auch verschiedene andere Sachen, die wir uns wünschen würden. Und wir wollen natürlich auch, dass gewisse Leute mit einer gewissen Erfahrung und genau die, diese anderen Säulen beherzigen, irgendwann auch in Sphären aufrücken, denen der DFB auch zuhört und auch alle anderen Verbände, der DOSB etc. Überall, wo Leute Sport treiben, müssen auch Betroffenenperspektiven vorhanden sein. Und dann können wir, glaube ich, sehr, sehr viel damit bewirken. Und da sind wir gerade auf dem Weg. Ne? Wir hatten noch eine aufregende Anfangszeit und jetzt stellen wir gerade die Weichen, um strukturell wirklich an das Thema ranzugehen.
Danke erstmal für die Ausführung. Ich würde gerne noch mal ganz an den Anfang zurückgehen. Du hast es jetzt gesagt mit diesem, also wenn man das erklärt, so die Frage, wenn da jemand irgendwie schon ein Problem mit hat. Ich frage mich ja oft, du hast als eine eurer Säulen das Thema Awareness genannt. Ist das nicht fast an vielen Stellen strukturell ein mindestens gleichwertiges Problem zu dem tatsächlichen Rassismus, wie vielen Leuten Dinge einfach nicht bewusst sind. Also wie sehr man überhaupt erklären muss, wie Realität, Alltag in Deutschland aussieht für eine Person, die nicht weiß ist, die in irgendeiner Form von bestimmten Leuten erstmal als vielleicht fremd gelesen wird, also die mit diesen Zuschreibungen und so weiter sich eben konfrontiert sieht, dieses ganze Thema Awareness, Leute darauf aufmerksam machen, Leuten das begreiflich machen, Leuten das ist ja eine Riesenarbeit und das ist ja eigentlich absurd, dass diese Arbeit oft den Leuten obliegt, die gleichzeitig unter diesen Strukturen leiten. Das ist ja schon der erste Systemfehler so. Aber ja, also ist dieses Thema der fehlenden Awareness in vielen gesellschaftlichen Bereichen und bei vielen Leuten nicht letztlich vielleicht sogar das Riesenproblem?
In Sachen Alltagsrassismus muss ich da auf jeden Fall zustimmen. Ja, das ist sehr ermüdend und die ISD hat dafür gesorgt, dass ich nicht an diesen Hürden schon verzweifelt bin, muss ich sagen. Ich wäre schon längst total ernüchtert. Aber das ist schön an einem Empowerment-Raum, dass du ein bisschen Mut fasst. Ich habe es jetzt einer Kollegin gesagt, die noch nicht so in Community-Strukturen ist, eine schwarze Kollegin von mir, die im Bildungssystem ist. Wir haben über eine bestimmte Sache geredet und sie hat dann, ich war dafür, sie klar anzusprechen und sie hat gesagt, ja, du hast eigentlich recht, ich versuche das immer irgendwie so zu sugarcoaten und nochmal ein bisschen angenehmer zu machen, aber eigentlich nervt mich das schon mein ganzes Leben so und ich bin trotzdem so ein bisschen zögerlich und ich habe einfach noch nicht so ein hartes Fell wie du, hat sie gesagt. Und ich habe gesagt, genau das ist der Punkt. Die Muckis kannst du im Fitnessstudio trainieren, aber so ein hartes Fell, das geht nur in Communities richtig gut. Das bestärkt dich zu sehen, oder mich zum Beispiel, bestärkt es total, eine Persönlichkeit an meiner Seite zu haben, wie Gabriela Exner aus Münster oder auch eine Eleonore Wiedenroth-Kulibaly, die ISD und ADEFRA mitgegründet haben vor 40 Jahren, die einfach auch ein seniorischen Verhältnis zu mir haben, die durch die absolute die auch durch diesen ganz absoluten Kampf gegangen sind, ja, und noch stehen und stark sind und die diese Trampelpfade, auf denen wir jetzt laufen dürfen und auch weiter für Change sorgen dürfen, die diese Trampelpfade erstmal freigelegt haben für uns, ne, so Größen. Und das gibt mir totale Power. Und ich sage ja auch immer, Empowerment spielt da in diesem Verhältnis zwischen Rassismus und Awareness tatsächlich auch eine Rolle, weil Empowerment ist das Gegengift gegen die Auswirkung von Rassismus, sage ich immer ganz gerne. Also in der Schule, wenn ich über Rassismus rede, dann mache ich das meistens, wie gesagt, spielerisch und dass sie sich selber ein bisschen was erschließen. Und ich führe dann Rassismus als Virus ein und Empowerment als das Gegengift dazu. Weil wenn wir sagen, welche Stichworte fallen uns zu Rassismus ein, dann sind die Gegenteile meistens davon etwas, was uns davor schützt, was uns unseren Selbstwert schützt, der angegriffen wird. Aber was auch wichtig ist vor dem Sportgedanken, ist es, dass wir sehen, in meiner Grundschulklasse, ich habe es ja auch bei Frank im Podcast gesagt, meine Grundschullehrerin, Frau Gnendiger, hat die Klasse wirklich hinter mich gebracht. Und sie hat gesagt, jeder, der David beleidigt, stellt die Solidarität unserer Klasse in Frage. Also im übertragenen Sinne hat sie das gesagt. Ja, wer ihn beleidigt, beleidigt uns alle, hat sie gesagt. Ja, so. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn das in einer Fußballmannschaft so wäre, ja, dann hätten wir schon so vieles gewonnen oder auch an der Fankurve. Weil ganz oft stehst du, wenn Rassismus passiert, wenn du Opfer von Rassismus wirst, du stehst erstmal total isoliert alleine da. Und selbst manchmal, da ganz eng stehende, die eng stehende Leute, die nicht die Erfahrung gemacht haben wie du, die haben Antennen, die können das nicht empfangen manchmal. Die sagen, hä, war was? Was hat er gesagt? Wie? Ach so, und jetzt? Ach so, ja, stimmt. Hä? Habe ich gar nicht gehört. Und du bist erstmal in so einer Rechtfertigungsspirale. Und jeder Rassismus-Eklat und jeder Rassismus-Skandal oder auch Vorwurf, der folgt immer bestimmten Mustern. Und das Muster, das am deutlichsten ist und das es dir am schwierigsten macht, ist, dass ganz oft nicht von Rassismus betroffene Menschen, weiße Menschen, ganz oft nicht richtig hingucken wollen. Und die haben einfach so, als würdest du jetzt dein Gesicht abwenden wollen und du musst aber hingucken irgendwie. Also die wollen den Blick sofort abwenden und es ist einfach ein bisschen sicherer und safer, wenn sie das vielleicht irgendwo in eine Ecke packen, wo das vielleicht ignoriert wird, weil es sie mit der eigenen Rolle in dem Ganzen vielleicht ein bisschen konfrontiert. Weiße Menschen, wir sagen immer, sind nicht von Rassismus betroffen. Ich würde immer gerne sagen, die sind nicht direkt von Rassismus betroffen, weil sie sind auch Variablen in dem Ganzen. Wenn im Zug, im Bordrestaurant, wie auch neulich, jemand rassistisch wird, dann stehst du so oft alleine da. Es sind so viele Leute da. Also diese Zivilcourage, was Rassismus betrifft, ist auch ausbaufähig. Und du denkst dir manchmal so, warum habt, hä? Und irgendetwas hindert noch. Irgendetwas ist noch da, was diesen letzten Schritt ermöglicht. Und ich komme ja wieder ins Lehrerzimmer zu den Schaumküssen. Wenn einem im Kollegium das falsche Wort dazu rausrutscht, dann hören das 20, aber nur die betroffene Person, wenn überhaupt jemand etwas sagt, nur die betroffene Person sagt was. Und das könnten wir auf viel mehr Schultern verteilen, im Sport, in der Kultur und auch überall sonst. Dann wäre schon sehr vielen geholfen.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, also dieses Wort Eklat, das kommt ja oft genau dann, wenn halt die Öffentlichkeit draufblickt. Also Rassismus ist irgendwie oft halt so im, in Anführungszeichen, im Verborgenen, ne? Also das ist auch so diese Geschichte mit, der DFB sagt was, bei jedem 500. Spiel wird irgendwie, ist dann ein Vorfall, über den gesprochen wird. Aber der findet ja die ganze Zeit statt. Und Eklat wird immer dann benutzt als Begrifflichkeit in meiner Wahrnehmung, wenn dann der Blick so drauf gelenkt wird und man auch halt eben nicht weggucken kann. Aber das bedeutet ja nicht, dass er nur dann stattfindet, sondern nur dann wird er irgendwie öffentlich debattiert. Und das, auch das ist ja ein Teil der Problematik.
Genau, also ich möchte nur mal ganz kurz so einen Abwehrmechanismus aus der jüngeren Vergangenheit, aus dem Fußballwelt nennen. Du erinnerst dich sicherlich noch an diese Lichtenhagen-Choreografie von den Hansa Rostock-Fans vor einigen Jahren. Und ähnlich wie bei meinem Rassismusvorfall gab es dann einen offiziellen von Hansa Rostock, der gesagt hat, das verbitte ich mir, dass man unseren Fans sowas unterstellt. Ich verbitte mir das. Also in Deutschland ist wirklich Umgang mit Rassismus und öffentlich benannter Rassismus wirklich, ich verbitte mir sowas. Und genauso war es auch bei meinem Skandal hier im Kulturbereich, als ich beleidigt wurde. Das Erste, was die HNA schreibt, der Rassismusvorwurf verbittet, ich verbitte mir doch sowas. Und als würden wir uns hier irgendwie aus Spaß, weil das so geil ist, exponieren wollen und das aus Jux einer Freude machen, weil das so geil ist, im Tornado eines Rassismus-Bashs zu sein und die rassistischen Trolle alle deine Social-Media-Posts infiltrieren, was so viel Bock macht. Machen wir das so gerne, weil es Spaß macht. Und ich denke mir dann auch so dieses, ich verbitte mir das. Also das ist erstmal die erste Sache, so, also bitteschön. Sowas, ja, Rassismus gibt es bei uns nicht. Das ist das allgemeine deutsche Abwehrreflex, wenn es sowas gibt. Man fühlt sich angegriffen, man ist aber gar nicht das Opfer. Das ist diese Täter-Opfer-Verzerrung, die es ganz oft gibt. Gerade auch, es wird schon was gewesen sein. Also auch so in Frage zu stellen, ob dieser Rassismus eine Rechtfertigung hat, wie wir es vorhin hatten. Das sind so Mechanismen, die immer wieder wirken, die es sehr schwer machen, gegen Rassismus überhaupt zu benennen, sich zu trauen, Rassismus öffentlich zu benennen. Also das ist so die Sache, die zünden Rauchtöpfe unter diesem Sonnenblumenhaus und darunter extra machen sie so Lichterflackertöpfe, sodass das genauso aussieht, als würde das brennen, genau wie bei Rostock-Lichtenhagen. Und dass das keine größere Empörung verursacht hat und man sogar noch auf Hansa Rostock-Seite sagen durfte, also bitte jetzt mal, wie kann man noch nur? Gerade gegen St. Pauli auch zu dem Zeitpunkt. Ich finde, das ist eine ganz, ganz große Frechheit gewesen. Und das hat gezeigt, wie unreif und wie zurückgeblieben einfach Rassismusdebatten in Deutschland dieser Tage sind. Und wir tun sehr gut daran, die mal ins 21. Jahrhundert zu holen und uns mal vielleicht ein bisschen mehr Awareness anzuregen und auch Opfer nicht sofort zu verunmöglichen. Rassismus zu benennen in Deutschland bedeutet, dass man selber erstmal durch einen Verunmöglichungssturm durch muss. Und wenn man den überstanden hat und noch steht halbwegs, dann kann man vielleicht irgendwo haben. Aber das ist noch lange nicht garantiert, dass du auch tatsächlich Gerechtigkeit empfindest. Und deswegen fällt es auch, glaube ich, so vielen Sportlerinnen und Sportlern schwer, das zu benennen. Weil, was ich auch immer gerne sage, was mein Mantra ist, der Leistungsgedanke und sein Cousin, der Kommerzialisierungsgedanke, die stehen dem Kampf gegen Rassismus ganz oft im Weg. Also es ist alles in Ordnung, solange du das nicht wirklich offen benennst, weil dann verlieren Machthabende und Verantwortliche ganz oft die Kontrolle oder die Übersicht zumindest, ja. Und das ist dann immer so, wenn du, solange du lieb und freundlich bleibst, und alles schluckst, das habe ich auch schon öfters gehört aus den Gefilden, wenn es um Rassismus im Sport geht und gerade im Profisport, wird von dir verlangt, eigentlich auch eine Maschine zu sein. Und Maschinen erleben keinen Rassismus. Ja? Und genau, dass das halt auch immer dafür sorgt, dass wenn es nicht mehr kommerzialisierbar ist, wenn es nicht mehr nachrechenbar, wenn dein Marktwert in Gefahr gerät oder der Leistungsgedanke in Gefahr gerät, dann sollst du bitte auch diesen Rassismus schlucken. Das wird auch irgendwo verlangt. Man hat es wunderbar gesehen vor einigen Jahren bei den dem Youth League-Spiel Sevilla gegen BVB. Da ist Abdoulaye Camara durchbeleidigt worden, beide Spiele, und man ist einfach dran geblieben, weil man nicht ausscheiden wollte. Also der Kampf gegen Rassismus erfordert immer auch Opferbereitschaft. Und ich sage ganz ehrlich, dieser Bann des Leistungsgedanken, der muss auch wirklich mal auf einer ganz, ganz großen Skala durchbrochen werden. Dass man wirklich mal in einem Do-or-Die-Spiel, ja, wie das auch eins war für die Kids, sicherlich U19, Youth League, Gruppenphase überstehen oder ausscheiden. Und wenn wir vom Platz gehen, weil unser Spieler von seinem Gegenspieler durchbeleidigt wird rassistisch, dann wird das 3 zu 0 für Sevilla gewertet und der BVB fliegt raus. Das wäre mal tatsächlich eine Schlagzeile, die ich mir tatsächlich selbst als BVB-Fan wünschen würde. Spieler sagen, nein, zu diesen Bedingungen spielen wir nicht weiter. Wir sind vorne und wir wollen diesen Sieg erkennen wir nicht an, weil er mit Rassismus zustande gekommen ist. Wir gehen vom Platz. Und dass das die ganze Liebe des Rot gegen Rassismus und rote Karte und wir kick Rassismus raus und alles sowas ist immer sehr, sehr schön und gut und sind tolle Konzepte unterwegs, an denen wir bei Roots uns auch aufrichten, gerade auch in England, Kick It Out etc. ist super schön. Aber wenn der Leistungsgedanke mit ins Spiel kommt, dann wird es ganz oft zum Lippenbekenntnis. Und dann sagt der Trainer ja auch, steht da ganz oft da und sagt ja, ja, was sollen wir denn machen? Wir wollen die Antwort auf den Platz geben. Und ich sage das auch immer wieder, gehört auch zu meinem Mantra, auf ein gesellschaftliches Problem kann niemals eine sportliche Antwort gegeben werden. Also der Rahmen eines sportlichen Wettkampfs lässt eigentlich gar nicht zu, dass man sich im Sinne der Fairness überhaupt auf Rassismus eine Antwort gibt. Durch mein sportliches Engagement würde ich ja Rassismus sogar würdigen, dass ich eine sportliche Antwort darauf gebe. Die gibt es nicht. Und ich hoffe, dass das aus der Lengua der Leistungsgesellschaft im Sport verschwindet. Diese Antwort auf den Platz kannst du manchmal geben, aber es ist umso schlimmer, wenn die anderen gewinnen. Und du bist dann doppelter Verlierer. Also das ist eine Rechnung, die nicht immer aufgeht und selbst wenn sie aufgeht, das Problem nicht beseitigt. Ja, und für solche Sachen kämpfe ich auch. Ich kämpfe natürlich aber auch für Stadionerlebnisse, die ich gerne auch nochmal ansprechen würde, weil je awarer du bist, selbst als schwarzer Mensch hat man sicherlich auch Sachen zu lernen und Sachen zu verlernen. Und man wird sich dann gewahr, wie bestimmte Kontaktaufnahme manchmal zwischen Fans so funktioniert und nicht. Und ich habe letztens von der grünen Jugend jemanden gesehen, der gesagt hat, der so ein Meme gepostet hat, Leute, Fußballfans, denen ich begegne, du siehst aus wie dieser eine Fußballspieler. Und dann hat er so eine Staffette von 20 schwarzen Fußballern. Der eine Fußballspieler. Also davon kann ich wirklich ein Liedchen singen. Ich weiß nicht, was ich machen soll noch, aber ich trage halt auch viel Haar. Ich trage Afro auch, ne? Und von Adeyemi bis Ovomoyela und sonst was für wer dir noch eingefallen ist mit afrotragenden Spielern. Der Kontaktaufnahme zu schwarzen Spielern ist immer, oh, guck mal, da hinten, Axel Witsel oder Dante oder der. Also alle Epochen in der Bundesliga hatte ich immer als afrotragender Mensch im Stadion andere Spitznamen. Und die Bayern-Spitznamen haben mich natürlich am meisten aufgeregt. Und da ist so das Ding, das ist in dieser Kategorie auch lieb gemeint. Ja? Aber liebe
Ja,
Fans,
genau.
ja, aber liebe Fans, ihr könnt nicht hinter einem asiatischen Spieler hinterherrennen, wie es in den Zehnern war in Dortmund, und immer Shinji Kagawa brüllen, wenn ihr irgendeinen Asiaten in der Dortmunder City seht. Das funktioniert nicht. Das geht, das ist beschämend. Leute, das macht es sehr schwer, als nicht weißer Mensch Fan von einem Bundesliga-Verein zu sein, wenn man immer, guck mal, weil man natürlich, es sagt natürlich immer viel mehr aus über die Person, die das macht. Weil die Person, die das macht, wenn die mich sieht und sofort sagt, guck mal da, Aubameyang, dann heißt das triggert irgendwie so einen Muskel, der unbeansprucht ist. Also ich kenne sonst keine schwarzen Menschen in meinem Umfeld und jetzt stehe ich mal mit einem und sofort wird meine Datenbank durchsucht. Wer ist denn das? Oh, guck mal, der sieht so aus. Und das ist dann so ganz grässliche Side-Effekt von einem Stadionbesuch als afrotragender Mensch. Ist wirklich ultra nervig und ich wünschte mir, es würde irgendein Gegenmittel dafür geben. Aber scheinbar ist es eine sehr schroffelige und doofe Art, Kontakt aufzunehmen. Und ich sage auch wirklich, ich unterhalte mich oft, ich nehme das anders bei einem Altersgenossen als bei einem 80-jährigen Opa, der dann zu mir neben mir steht und sagt, haha, Adeyemi. Guck mal, du siehst aus wie Adeyemi. Dann sage ich, ja, Adeyemi könnte erstmal mein Sohn sein. Und Punkt zwei, Pass mal auf, Karl-Heinz. Ich gucke aber anders bei einem 30-Jährigen, der das viel besser wissen müsste. Ich nehme ja auch vielleicht mal einen 14-Jährigen zur Seite und sage, weißt du, hin und her, frag mal deine schwarzen Freunde in der Schule, ob die das cool finden, wenn man so angequatscht wird. Und man hat verschiedene Mechanismen, wie man damit umgeht, aber es ist nichtsdestotrotz ultra nervig. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden.
Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Beispiel dafür, wenn es immer heißt, Fußball steht irgendwie allen gleich offen und im Fußball sind wir alle gleich und erleben alle dasselbe, dass das einfach nicht stimmt.
Ja,
Weil
richtig.
Menschen im Fußball ganz unterschiedliche Dinge erleben, je nachdem, was sie für Hintergründe haben, wie sie von anderen gelesen werden, was sie für Zuschreibungen irgendwie übergestülpt bekommen. Und Fußball für alle zu diesem offenen, guten Raum zu machen, ist nach wie vor ein Prozess, an dem wir uns alle beteiligen müssten. Und genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ein Beispiel, an dem sich das illustrieren lässt, dass es eben nicht völlig egal ist, wer man ist, wenn man ins Stadion geht, für das Erlebnis, was man da dann anschließend hat.
Ja, also mir fällt es immer schwerer auch tatsächlich auch mit meinem Sohn, der jetzt auch mit 10 langsam sich gewahr wird über Rassismen, fällt es auch immer schwerer, weil er merkt, wie mich das auch nervt, ne, und wie mich das rausbringt. Und selbst wenn man mal mit Otto im Stadion ist und da gibt es manchmal vielleicht auch mal so ein kleines Kleinkind oder so ein Toddler hinter dir, der dir mal in die Haare wuschelt. Und das ist natürlich dann eine ganz süße Geschichte eigentlich. Aber man merkt trotzdem, wie es ein bisschen den Zugang zu einem Ort, den ich jetzt schon 25 Jahre besuche, verändert tatsächlich. Ja? Wenn ich alleine bin, pöbel ich natürlich zurück, wenn mir manchmal einer nicht passt. Wie übergriffig er wird. Aber da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Abstufungen, die es gibt. Aber so ein Stadionbesuch, das werden jetzt viele auch nicht gerne hören wollen, aber ein Stadionbesuch als schwarzer Mensch ohne Übergriffe jeglicher Art ist leider sehr selten geworden. Und das macht mich ein bisschen traurig.
Ja, also nachvollziehbarerweise und ist aber letztlich für uns alle eine Aufgabe, der wir uns unbedingt stellen müssen. Du hast vor nicht allzu langer Zeit gesagt, Fußball ist erste Liebe, größte Hoffnung und größte Chance und letzte Hoffnung. Würdest du das immer noch so unterschreiben oder hat sich das in den letzten 1,5 Jahren, seitdem du das gesagt hast, auch schon verändert?
Ja, das habe ich natürlich nach meiner Aufnahme in die Akademie für Fußballkultur, bei der wir
Ich
jetzt beide sind,
weiß.
gesagt.
Da habe ich es gelesen.
Sehr schön. Ja, super. Nee, es ist so ein lyrischer Geistesblitz ist sehr selten bei mir und deswegen möchte ich den jetzt auch ungern gehen lassen. Es ist meine erste Liebe ist Fußball definitiv. Ja, das ist schon ganz früh so gewesen, dass ich gemerkt habe, dass das natürlich auch schön ist, mit einer Person dir in den Armen zu liegen, also in diesem Stadion und im BVB-Zusammenhängen, im Westfalenstadion habe ich natürlich auch schon Sachen erlebt, die ich nirgendwo anders erlebt habe in meinem Leben. Ich lag mir mit Leuten in den Armen, die vielleicht auf einem politisch ganz anderen Spektrum stehen und mit denen ich niemals ein Wort wechseln würde vielleicht, ne? Und das ist diese Kraft vom Fußball, an den glaube ich. Und deswegen ist es auch, wenn ganz Deutschland auseinanderfällt, ist der Fußball immer noch so eine kleine Bastion, die immer noch auch sehr viel Macht hat. Ähnlich wie der Kulturbereich eine große Verantwortung hat, muss auch der Fußball seine gesellschaftliche Verantwortung noch stärker erkennen, als es ohnehin schon tut. Größte Chance habe ich auch, glaube ich, gesagt, ne?
Genau.
Und ja, der Fußball hat mich auch dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin, bei dir im Podcast, ne? Da bin ich nur, weil der Fußball mir bestimmte Wege auch ermöglicht hat und aufgezeigt hat. Und ich glaube, ich tatsächlich vieles, was mich später gesellschaftlich erwarten sollte, schon mal beim Fußball in einem vermeintlich spielerischen Kontext einüben konnte. Weißt du? Also später habe ich dann das in der Gesellschaft gelernt und der Fußball war quasi so ein Stahlbad, so ein mega hartes Trainingscamp, was mich auf die Unwägbarkeiten meines Erwachsenenlebens auch knallhart und mit ganz viel Tough Love, wie man so schön sagt, vorbereitet hat. Und deswegen kann ich dem Fußball auch dankbar sein dafür. Nichtsdestotrotz ist es aber unverändert so, dass ich den Fußball auch sehr gerne verändern möchte und den Fußball gerne, weil ich ihn so liebe und wenn man Menschen liebt, kann man ihnen ja immer am besten sagen, woran sie arbeiten dürfen, wenn man das schön verpackt. Das ist beim Fußball auch der Fall, dass ich natürlich auch sehe, woran's hapert. Ich sehe mich in einem großen Privileg auch. Man hört mir zu, man lädt mich ein. Ich bin bei Roots, bei so einer, mit so einer Persönlichkeit, wie Otto Addo und aber auch den ganzen anderen Leuten, die da drin sind. Das sind super inspirierende Sachen. Das ist ein großes Privileg, das ich habe. Und ich lerne jede Woche unfassbar vieles von dieser Gruppe und bin mit einem meiner Idole zusammen in der Organisation und muss wirklich auch nochmal eine Lanze für Otto brechen. Der ist wirklich also genau so eine Person, wie ich immer gehofft habe, dass er ist. Jetzt, wo ich ihn kenne, kann ich sagen, ist er tatsächlich auch. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich auf die Zukunft. Ich glaube, wir werden sowohl Fußball als auch Bildung als auch Sport nutzen. Und ich habe das ja ein bisschen auch als Dreizack verkauft, der den Faschos in den Arsch pieksen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine mächtige Waffe. Also man stelle sich aber jetzt mal vor, wir haben jetzt so zweiteilig, zweidimensional darüber geredet, wenn tatsächlich diese dreidimensionale
Genau.
Geschichte wir auftun und sagen, nicht nur das Staatstheater arbeitet mit dem KSV zusammen, sondern nimmt auch noch die Problemschule vom anderen Ende der Stadt mit rein, dann haben wir wirklich etwas, das kann ein absoluter Gamechanger sein. Und dann, wir müssen einfach uns abends hinlegen und sagen, egal wie, ob wir im Bildungssystem, ob wir im Fußball oder im Sport oder in der Kultur tätig sind, abends, wenn wir ins Bett sind, müssen Faschisten, die sehen, was wir heute gemacht haben, sagen, Mist, ich wünschte, die würden aufhören. Und so, das ist das Credo, nachdem wir in den drei Bereichen arbeiten sollten. Und ich glaube, ich bin so sehr dringlich in meinen Sachen. Und diese Dringlichkeit im Bildungssystem und im Sport und in der Kultur, die stößt auch immer auf Widerstände. Aber ich muss auch sagen, und das ist mir gestern auch bei einer kleineren Sitzung vom Kulturbeirat wiedergekommen, ich so, ey Leute, ich habe keine Zeit mehr hier. Die AfD, die stellt wahrscheinlich bald den ersten Ministerpräsidenten alleine, weil sie 50% hat. Die werden hier ordentlich Gas geben. Wir müssen jetzt langsam mal was dagegen halten. Wir haben keine Wahl. Es kann nicht mehr nur Bespaßung sein und es kann nicht nur Beschäftigungstherapie, die Schule sein und es kann nicht nur Sport sein. Sport ist politisch, Kultur auch und das Bildungssystem erst recht. Ja, deswegen laben sich auch alle dran. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen anfangen, strategisch gegen Faschismus zu arbeiten mit diesen Sachen. Und ich würde sogar vielleicht sagen, die Hauptaufgabe dieser drei Bereiche ist es, Faschismus aufzuhalten erstmal. Und dann können wir über die ganzen anderen Sachen reden. Dann kommt die Kür, die Pflicht ist, die Faschos zu stoppen. Und das muss man jetzt langsam auch sehen. Also proaktiv gegen diese gesellschaftlichen Probleme arbeiten, die den Faschos helfen. Dann ist echt, glaube ich, einiges erreicht. Und dann können wir echt eine Power entfalten.
Sehr, sehr, sehr schön und auch sehr kraftvoll und sehr notwendig auf den Punkt gebracht. Vielen, vielen Dank dafür und überhaupt vielen Dank für deine Zeit heute. Wir haben, weil du einfach in sehr vielen Themen sehr gut drin bist, weil wir uns auch in vielen Themen kreuzen, über die wir, glaube ich, alleine 5 Stunden hier reden könnten, bestimmte Dinge nur angerissen heute, obwohl es schon eine der deutlich längsten Folgen des Podcasts geworden ist.
Och, ich bin nicht immer, wenn ich im Podcast bin. Ich weiß auch nicht warum.
Ja, ich habe ein paar Theorien dazu, aber alle nur im Guten. Ich werde alles aber auch nochmal in den Shownotes verlinken, also sowohl weitere Infos über die ISD und die 40 Jahre wichtige Arbeit, als auch über deine ausgezeichnete im Doppel Sinne Straßenfußballinitiative Streetbolzer e.V., als auch über das, was du hast anklingen lassen, was du, wo du selber im Auge des Sturms quasi warst, mit schlimmen rassistischen Beleidigungen und dann auch den Konsequenzen, die in Kassel gezogen wurden. Als auch natürlich Roots und die ganz am Anfang schon erwähnte Folge Halbe Kartoffel, wo du zu Besuch warst. All das zum noch weiter hören, lesen und bilden packe ich in die Shownotes. Wir machen für heute hier mal einen Punkt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit, für dein sich einlassen. Das ist bei diesen Themen alles andere als selbstverständlich und ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen und auch dich mit all deiner Arbeit. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ich bedanke mich bei dir, Mara. Nur mit Leuten, die Plattformen öffnen wie deine, ist es möglich, dass wir diese Awareness-Säule weiter vollführen. Und super cool. Ich freue mich auf die nächsten Begegnungen, ob es in Wiesbaden ist oder bei der Akademie für Fußballkultur. Es wird gut. Schreib weiter Bücher, mach den Podcast weiter. Ganz Spitzenarbeit. Danke dir. Du bist super Ally. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Und euch, liebe HörerInnen, an dieser Stelle wirklich auch mal als Aufruf, bitte beschäftigt euch mit diesen Themen. Es ist genauso. Wir haben die Zeit, so wie sich viele das in ihren Wohnzimmern vorstellen, nicht mehr. Wir müssen aktiv werden und wir tragen alle eine gesellschaftliche Verantwortung, macht euch das bitte bewusst und genau, lest, arbeitet und engagiert euch und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, ciao.